Beantragung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel für eine ambitionierte und strategische internationale Digitalpolitik. Es ist vorgesehen, 39 Minuten zu debattieren. Das Wort für die CDU-CSU-Fraktion hat der Kollege Nicolas Cipelius.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Medienecho, das die verspätete Veröffentlichung der Strategie für internationale Digitalpolitik begleitete, war genauso wie der Inhalt der Strategie verschwindend gering. Statt klaren Zielen und Maßnahmen gab es kaum zu übertreffende Plattitüden und keinerlei Einblicke darin, was die sogenannten handlungsleitenden Grundsätze in der Praxis bedeuten. Ich wiederhole erneut den einleitenden Satz der am 7. Februar 2024 beschlossenen Strategie für internationale Digitalpolitik, dass, ich zitiere, das globale Digitalzeitalter eröffnet enorme Möglichkeiten, stellt aber alle Akteure auch vor Herausforderungen. Und für jede Banalität wie diese in der Strategie nur ein Euro. Und die Ampel müsste keine Diskussion mehr über die Abschaffung der Schuldenbremse führen, meine Damen und Herren. Neben der Abwesenheit klarer Zielvorstellungen, überprüfbarer Maßnahmen oder der Benennung eines konkreten Zeitraums für die Umsetzung sind es drei konkrete Schwachstellen der Strategie, die aus Sicht der CDU-CSU-Fraktion von der Bundesregierung zu beheben sind. Erstens. Die geopolitische Realität muss stärker berücksichtigt werden. Insbesondere die zunehmende Bedrohung durch Cyberangriffe, Desinformation und neue technologische Anforderungen, zum Beispiel Satellitenkonstellationen. Denn autoritäre Staaten versuchen online mehr und mehr ihre eigenen Menschenrechtsverletzungen zu verschleiern, Wahlen zu beeinflussen oder gegenläufige Meinungen zu zensieren. Laut Freedom House Index hat sich die weltweite Internetfreiheit 2023 das 13. Jahr in Folge verschlechtert. Dies ist im Kontext der kommenden Landtags- und Europawahlen noch einmal von besonderer Relevanz, da laut einer Umfrage von Luminate 71% der Deutschen besorgt über eine Bedrohung von Wahlergebnissen durch KI und Deepfake-Technologie sind. Und angesichts dieser Bedrohung und der daraus resultierenden Verunsicherung in der Bevölkerung reichen Lippenbekenntnisse nicht mehr aus. Wir brauchen klare, international abgestimmte Maßnahmen, um diesen besorgniserregenden Entwicklungen entgegenzuwirken, meine Damen und Herren. Denn was passiert, wenn wir nicht stärkere Maßnahmen gegen die Beeinflussung von außen treffen? Das beste Beispiel dafür sitzt hier zu meiner Rechten im Saal. Russland, China, vielleicht noch Nordkorea oder der Iran. Die Alternative für alle außer Deutschland ist das mahnende Beispiel, warum wir uns gegen Einflüsse von außen stärker wappnen müssen. Zweitens sollte ein stärkerer Fokus auf die Reduktion deutscher Abhängigkeiten sowie der Positionierung Deutschlands innerhalb der globalen digitalen Ordnung gelegt werden. Insbesondere da diese aktuell von einigen wenigen privaten Technologiekonzernen aus den USA und China dominiert werden. Denn der Vormarsch Chinas im Bereich der Normierungsgremien ist in diesem Bereich besonders besorgniserregend. Beispielsweise die Dominanz bei der Proliferation digitaler Infrastruktur und damit de facto Normierung im Rahmen der Digital Silk Road sowie die steigende Relevanz ihres eigenen Normierungsstandards, Beispiel China Compulsory Certification. Laut Bitkom exportieren knapp ein Drittel der deutschen Unternehmen digitale Technologien bzw. Leistungen ins Ausland, 43% davon nach China. Und in einer kürzlich von mir gestellten schriftlichen Einzelfrage gibt die Bundesregierung selbst zu, in vielen Fällen erschwert die China Compulsory Certification das Tätigwerden ausländischer Unternehmen auf dem chinesischen Markt. Insoweit ist eine China Compulsory Certification ein technisches Handelshemmnis für den freien Warenverkehr. Und diese Umstände werden in der Strategie deutlich heruntergespielt, was langfristig inakzeptabel ist, um die deutsche digitale Souveränität innovations- und wettbewerbsfähig international zu sichern. Dritter Punkt. Es ist eine Reduktion des Zuständigkeitschaos innerhalb der deutschen Digitalpolitik geboten. Anstatt einer weiteren Verstärkung dieser, denn zu keiner der 12 Strategien aus 8 Ministerien mit Schnittstellen zur internationalen Digitalpolitik wurden Synergien, Abgrenzungen oder Koordinationspläne aufgezeigt. Kurz und knapp, beenden Sie Ihr Federführungsbingo und bringen Sie endlich Stringenz in die deutsche Digitalpolitik, meine Damen und Herren. Mit unserem Antrag formulierten Aufforderungen an die Bundesregierung stellen wir dafür entsprechende Weichen. Wir fordern, klare strategische Ziele und Maßnahmenkataloge zu entwickeln, sich aktiv international weniger besetzten Themen wie digitale Außenpolitik oder digitaler Handel zu positionieren und neue Wege zu finden, etablierte Politikbereiche wie die Normierung zu bespielen, systemische Konkurrenzen im digitalpolitischen Bereich konkret zu benennen und auszuformulieren sowie anzugehen, sich auch auf europäischer Ebene bei der Gestaltung und Realisierung der europäischen Digitalpolitik als aktiver und vollwertiger Partner einzubringen und bei systemrelevanten Themen wie die im Rahmen der G7-Treffen vereinbarten vertieften Kooperation zur Stärkung der Resilienz der digitalen Infrastrukturen Worten auch Taten folgen zu lassen. Meine Damen und Herren, liebe Koalitionäre, die Strategie der Bundesregierung ist ungenügend. Das wissen Sie, das wissen wir. Wir machen Ihnen einen Vorschlag, gemeinsam die richtige Ausrichtung zu erarbeiten. Ich lade Sie ein, sich zu beteiligen. Herzlichen Dank.
Für die SPD-Fraktion hat Dr. Jens Zimmermann jetzt das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte diese Rede zur internationalen Digitalpolitik mit einem Zitat beginnen. Wir sprechen beim Internet nicht nur über eine Technologie, sondern gleichzeitig auch über Demokratie, Menschenrechte, unsere Grundwerte, über Freiheit, Gerechtigkeit und internationale Solidarität. Nicht weniger als das enthält die internationale Digitalstrategie der Bundesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dieses Zitat stammt nach dem Plenarprotokoll vom 22. Februar von mir, weil wir nämlich an diesem Tag, an dieser Stelle dieses Thema bereits schon einmal diskutiert haben. Und ich möchte mich wirklich bedanken, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, dass Sie nach 2 Monaten jetzt hier mit diesem Antrag auch in der Debatte angekommen sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Für uns sind bei diesem Thema 2 Ziele entscheidend. Wir stärken Grundrechte und Ordnung im digitalen Raum und damit das Netz, dass es sein kann, wie es sein soll, ein öffentlicher, ein sicherer globaler Raum für alle und das gerade auch in Zeiten internationaler Abschottungsfantasien. Und wir müssen im Technologiewettrennen bei Infrastruktur, KI und Plattformen wettbewerbsfähig bleiben. Diese Fragen beantworten wir ganz klar in der Digitalstrategie der Bundesregierung und vor allem handeln wir auch danach. Und ich will das an einem Bereich ganz deutlich klar machen, den Sie auch in Ihrem Antrag ansprechen, nämlich die Reduzierung von Abhängigkeiten. Die Union möchte, dass der Bundestag feststellen solle, dass wir kritische Abhängigkeiten, insbesondere von China, reduzieren sollen. Doch genau diese Erkenntnis, die haben wir doch schon lange, und genau daran richten wir auch unser Handeln aus. Betrachten wir doch einfach nur mal das Beispiel von Computerchips, von sogenannten Halbleitern. Wir brauchen hier diese Technologien, um die Transformation, um unsere Industrie das dorthin zu bekommen. Und weil die Bundesregierung eben unter Olaf Scholz genau eine aktive Industriepolitik betreibt, haben wir dieses Thema in den Fokus gestellt. Ja, wir investieren in Magdeburg mit Intel gemeinsam 30 Milliarden Euro in die Halbleiter- und Chipindustrie hier in Deutschland. Das ist eine der größten Industrieansiedlungen nach dem Zweiten Weltkrieg, und das ist ein Erfolg dieser Bundesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und genau mit diesen Ansiedlungen reduzieren wir kritische Abhängigkeiten von Computerchips. Und es ist eben nicht nur diese eine Ansiedlung, es entfaltet eine Sogwirkung. TSMC und Infineon in Dresden, Wolfspeed im Saarland und viele, viele andere Ansiedlungen auch. Das zeigt, wir entwickeln hier ein Ökosystem. Und dann darf momentan in keiner Debatte natürlich auch das Thema KI fehlen. Und Sie nennen auch einige Unternehmen, glaube ich, in Ihrem Antrag. Und wenn man sich mal anschaut, welches Unternehmen führt das Ranking der Anmeldungen für Patente im Bereich KI an, dann ist das eben nicht ein chinesisches oder ein amerikanisches Unternehmen. Es ist die gute alte Firma Bosch aus Deutschland. Und auch das sollten Sie doch mal zur Kenntnis nehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Insofern danke, dass wir hier noch einmal über die internationale Digitalstrategie diskutieren durften. Ich möchte mich insbesondere auch bei den Kolleginnen und Kollegen im Bundesministerium für Digitales und Verkehr bedanken. Denn dort haben wir unter Benjamin Brake eine Abteilung, die international so gut vernetzt ist, wie wir das bisher noch nicht hatten, hätte ich mir in der Vergangenheit aus dem Kanzleramt heraus so auch gewünscht. Herzlichen Dank.
Eugen Schmidt hat das Wort für die AfD.
Frau Präsidentin, liebe Landsleute! Das Internet lebt von geschützter Kommunikation und unzensiertem Zugang zu Informationen. Immer öfter kapen autoritäre Staaten den Zugang zum Netz, um unliebsame Meinungen zu zensieren und Bürger von Informationen abzuschneiden. Das sind die Worte von unserem Digitalminister. Und wissen Sie, da hat er völlig recht. Besser hat er seine Politik der Unterdrückung und Bevormundung, der Lüge und der Täuschung nicht beschreiben können. Ihr, Zitat, offenes, freies und sicheres Internet sperrt Sender und Kanäle Oppositioneller und schickt seine Polizei, um unter anderem im Rahmen ihres Aktionstages gegen sogenannte Hasspostings Türen und bescholtene Bürger einzutreten. Und wenn Staatsklon Böhmermann dagegen offen zum Mord aufruft, ist das natürlich Satire. Denn das, was Sie fordern, gilt selbstverständlich immer nur für andere Länder und niemals für Sie selbst. Das Netzwerksdurchsetzungsgesetz wird in Deutschland durch noch ein strikteres Meinungsbereinigungsgesetz ersetzt, das digitale Dienstegesetz. Dafür wurde extra ein KI-Tool entwickelt, mit dem sich unliebsame Veröffentlichungen besser melden lassen sollen. Digitale Unterwerfung, das sollte die Überschrift des Dokumentes sein, das uns heute präsentiert wird. Denn Sie vollziehen den Willen internationaler, nicht gewählter Auftraggeber. Seit wann haben wir der EU die Aufgabe gegeben, sich über nationale Souveränität hinwegzusetzen und uns Digitalpolitik zu diktieren? Es geht noch weiter. Zitat: Wir unterstützen die Aktivitäten internationaler Organisationen zur Nutzung digitaler Technologien für die Bewältigung globaler Herausforderungen. Dazu gehören beispielsweise die Bemühungen der WHO. Die WHO, die zu 80% von Pharmakonzernen, Milliardären und ihren Stiftungen finanziert wird. Als Gesundheitsminister Lauterbach am 1. Mai 2023 das Ende der Corona-Warn-App verkündete, kündigte er gleichzeitig deren Weiterentwicklung für angeblich andere Infektionskrankheiten an. Zwangsmaßnahmen-Skeptiker warnen schon lange, dass diese App nur ein trojanisches Pferd für ein Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild sein könnte. Der Europachef des Alibaba-Konzerns gab selbst zu, an so etwas wie einem personalisierten CO2-Budget zu arbeiten. Strukturell ähnelt Corona-App diesem Modell auf erschreckende Weise. Ein einfaches Farbsystem entscheidet darüber, welche sozialen und ökonomischen Freiheiten uns als Bürger zustellen sollen und welche nicht. Die Begründungen sind beliebig und wandelbar. Was heute Covid-19 ist, wird morgen von Lauterbach oder der demokratisch nicht legitimierten WHO als andere Infektionskrankheit deklariert. Übermorgen könnte es schon die Überschreitung des persönlichen CO2-Budgets sein. Sie geben ja selbst zu, dass Sie mit, Zitat, digitalen Lösungen zum Klimaschutz beitragen wollen. Die Deutschen haben längst erkannt, dass diese Floskeln nur ein Vorwand sind, um in ihre Privatsphäre einzudringen und ihre Freiheiten einzuschränken.
Sie haben die befürchtet.
Wie weit wird diese Regierung noch gehen können? Liebe Landsleute, lasst euch nicht bitten. Danke.
Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist der Kollege Tobias Wacherle, Tobias B. Wacherle, Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach der kleinen Realsatire, ich muss kurz einmal darauf eingehen, weil ich glaube Ihnen ja, dass Sie über vielleicht Kra oder direkt oder sonst wie besseren Draht nach China haben, aber ich möchte Sie ganz doch gerne darauf hinweisen, wir haben im AI Act auf europäischer Ebene das Social Scoring ganz klar ausgeschlossen. Ich bin mir sicher, das haben Sie auch mitbekommen, aber vor allem fand ich Ihre Rede gerade sehr vielsagend über das, was Sie jetzt von rechts außen hier wieder vorgetragen haben oder wie Ihre Vorstellungskraft nicht wirklich 3 Zentimeter über den Tellerrand den deutschen oder gar europäischen hinausreicht. Also Sie haben bei einer Debatte über internationale Digitalpolitik eigentlich nur von übrigens vollkommen haltlosen Ängsten fabuliert hier und haben dabei vollkommen außer Acht gelassen, dass genau diese Überwachungssysteme eben in China, in Russland, in anderen autoritären Regimen eben schon implementiert sind und dazu genutzt werden, die Freiheit zu unterdrücken. Und das ist doch das, worum es im Kern bei der Frage internationaler Digitalpolitik geht. Es geht darum, zu verstehen, dass, und Jens Zimmermann hat das gesagt, ich möchte ganz grob, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, ein Zitat sagen, das ich vor 2 Jahren gesagt habe, Digitalpolitik macht nicht an nationalen Grenzen Halt. Und vor allem müssen wir verstehen, es geht dabei nicht nur um eine ökonomische Dimension, sondern es geht entscheidend darum, welches Menschenbild eigentlich digitalisiert wird. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Und ich erinnere gerne noch mal an den Schulterschluss oder den mutmaßlichen Schulterschluss der Bedrohungen für unsere Demokratie von innen und von außen, über die vorhin hier auch diskutiert wurde im Büro Ihres europäischen Spitzenkandidats. Und ich glaube, das lässt dann noch mal einen Schluss darauf zu, wo Sie in dieser Debatte, die eine globale Debatte ist, am Ende stehen. Ich bin aber der Bundesregierung sehr, sehr dankbar, dass sie diese wichtigen Punkte aufgenommen hat. Denn wie gesagt, es ist immens wichtig, dass wir Digitalpolitik global betrachten. Und ich glaube, da liegt auch der große Unterschied in der Betrachtung über diese Strategie. Ich finde es extrem wichtig, dass die Bundesregierung sich überlegt, ihre ganzen digitalpolitischen Initiativen, Ansätze, die im Internationalen stattfinden, die sollen unter einer strategischen Betrachtung in Zukunft klar ausgerichtet werden. Und das ist das, was die Strategie für internationale Digitalpolitik eben auch vorlegt und dabei den Menschen klar in den Mittelpunkt stellt. Wir schließen oder sagen zum ersten Mal sehr, sehr klar, welche großen Probleme durch Internet-Shutdowns eben auftreten, dass wir uns dem entgegenstellen wollen. Wir sind in der Debatte aktuell auf UN-Ebene auch jetzt sehr klar positioniert, dass wir den Multi-Stakeholder-Ansatz eben weiterhin stärken wollen und eben auch unser Engagement für ein Internet stärken wollen. Und ich glaube, es ist so ein bisschen, Herr Kollege Zimmermann hat das auch gerade angesprochen, wie so oft oder wie Sie von der Union vielleicht auch Ihre Oppositionsarbeit betrachten oder Ihre Auffassung davon ist, Sie gucken so zu, was die Bundesregierung macht, was da vielleicht auch Neues, Gutes passiert. Und wenn Sie es nicht komplett in die Pfanne hauen können, dann kommt so ein Antrag, der so ein bisschen so ist, so hallo, wir sind die Union und uns gibt es auch noch. Weil sehr vieles von dem, was Sie fordern, wird ja eben angegangen. Und eine Strategie hat ja nicht die Aufgabe zu sagen, dass es bei G7 den Hiroshima-Prozess gibt, indem wir uns ja einen Standardisierungsprozess klar mit den anderen G7-Partnern vorgenommen haben für Content Credentials bzw. Wasserzeichen, die Content-Authentizität dann sicherstellen sollen und uns besser gegen Desinformation wappnen sollen. Da steht dann nicht im Detail drin, welches Projekt das Samantec Fund gerade aufsetzt als Bug Bounty Projekt, das auch unsere Cybersicherheit zum Beispiel stärkt. Nein, die Strategie ist sehr gut, denn sie gibt eine klare Ausrichtung, eine klare Leitlinie für alle internationalen digitalpolitischen Vorhaben und Baustellen dieser Bundesregierung.
Vielen Dank, Herr Kollege Bahle. Als nächster Redner das Wort der Kollege Maximilian Funke-Kaiser, FDP-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sei es künstliche Intelligenz, Cybersicherheit oder mittlerweile auch die Verwaltungsmodernisierung, es wurde angesprochen, Digitalisierung macht an nationalen Grenzen keinen Halt mehr, sondern muss zunehmend eben international, global gedacht werden. Und deswegen hat sich die Bundesregierung auch zu Recht eine internationale Digitalstrategie gegeben. Und das machen wir auch nicht aus einem Selbstzweck, denn Digitalpolitik bestimmt eben mittlerweile auch ganz fundamental unsere Außen- und Sicherheitspolitik, eben auch bei so Fragen wie Desinformation und Propaganda aus autoritären Regimen. Und gerade wenn man sich die letzten Jahre anschaut, ist Deutschland in der Gestaltung der internationalen Digitalpolitik viel zu leise aufgetreten und viel zu wenig selbstbewusst aufgetreten. Und in Ihrer Zeit, liebe Union, wurde das Wort internationale Digitalpolitik ja auch noch nicht mal in den Mund genommen. Das ist jetzt zu Ende. Die Tatsache, dass Deutschland nun eine internationale Digitalstrategie hat, trägt der geopolitischen Dimension der Digitalpolitik, des digitalen Wandels endlich auch Rechnung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland steht jetzt eben nicht mehr an der Seite, sondern prägt international die Entscheidungen aktiv mit. Es ist auch bemerkenswert und vielsagend, es wurde schon angesprochen, dass die Union jetzt 3 Monate nach Beschluss im Kabinett mit diesem Antrag um die Ecke kommt. Und ich habe mir das mal angeschaut, es ist ja nicht nur das, es wurde auch von einer Sitzungswoche in die nächste geschoben. Und es wurde eigentlich für morgen in der Kernzeit angemeldet. Es wurde es auf heute, ich bin sehr froh, auch heute reden zu dürfen, aber Nachmittag, Donnerstagnachmittag ist jetzt nicht Kernzeit. Also so ganz wichtig ist Ihnen das Thema halt dann doch nicht. Also machen Sie da auch sich ehrlich und schauen Sie, dass Sie beim nächsten Mal, wenn Ihnen das Thema wichtig ist, auch entsprechend auf die Tagesordnung setzen. Wir räumen aktuell auf jeden Fall auf mit klaren Leitlinien für internationale Digitalpolitik, die Bürgerrechte und das freie Internet schützt. Und auch wir setzen auf Technologiepartnerschaften mit demokratischen und gleichgesinnten Ländern und stärken somit auch das Auftreten Deutschlands in multilateralen Foren, was zwingend notwendig ist. Und es ist ja nicht immer nur eine Strategie. Ich glaube, die Union meint auch immer, Politik ist nur eine Strategie schreiben, dann passiert das auch irgendwie von selbst. Es muss natürlich auch gehandelt werden. Und das machen wir auch. Denn wir haben bereits aktiv beigetragen, dass wir deutsche Unternehmen dabei unterstützen, sich aktiv bei Standardisierungsgremien wieder einzusetzen. Ganz wichtiger Faktor für digitale Souveränität, dass wir nicht mehr abhängig sind von ausländischer Technologie, Stichwort Huawei. Wir konnten die europäische Internetsteuer, die Datenmaut verhindern im Sinne des freien Internets und wir haben die Chatkontrolle gestoppt. Wir reden also nicht nur, wir machen auch und mithilfe der internationalen Digitalstrategie. Und wir treiben auch den Hiroshima-Prozess der G7-Staaten voran, um Desinformation, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu bekämpfen, insbesondere auch KI-gestützte Desinformation. Diese ist entscheidend auch für die Verteidigung unserer Demokratie. Und eben mit dieser internationalen Digitalstrategie sind wir wieder in diesem internationalen, auf dieser internationalen Plattform unterwegs. Diese Kritik von Ihnen ist also unberechtigt und ich werbe für die Ablehnung des Antrages. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Reinhard Brandl, CDU-CSU-Fraktion.
Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, verehrte Kollegen von der Ampelkoalition, nur damit kein Missverständnis entsteht, wenn Sie hier die internationale Digitalstrategie der Bundesregierung loben, dann können Sie doch nicht ernsthaft dieses Dokument meinen, das vor kurzem von der Bundesregierung veröffentlicht worden ist. 14 Seiten, nur Allgemeinplätze, keine Richtungsentscheidung, keine Antwort auf die Fragen, die Sie in Wirklichkeit unserem Land stellen. Machen wir uns doch nichts vor. Das Internet heute, der digitale Raum, das ist eine Arena, in der Staaten wie Russland ihre Kriege austragen, in der Länder wie China ihre eigene Bevölkerung überwachen, in der sich amerikanische Unternehmen zu Gesetzgebern aufspielen, weil sie die Hoheit über ihre Plattformen haben. in der sich internationale Verbrecherorganisationen schieflachen über die fehlende Durchsetzungskraft nationaler Ermittler. Und meine Damen und Herren, was wir dringend brauchen, ist einen Plan, wie wir uns als Deutschland in dieser Arena behaupten können, um unsere Souveränität zu sichern, um unsere Sicherheit zu sichern und um unseren Wohlstand zu sichern. Und deswegen haben wir es ja begrüßt, dass die Bundesregierung, die Ampel, eine internationale Digitalstrategie vorlegen möchte und haben uns eigentlich auf das Dokument gefreut, bis wir es tatsächlich gelesen haben. Und jetzt haben Sie natürlich schon davon gesprochen. Kollege Cipelius, der den Antrag auch formuliert hat, hat einige Sätze ja schon genannt. Die beginnt mit dem wunderschönen Satz, wir schützen Demokratie und Freiheit im digitalen Raum. Ja, das will ich auch. Und natürlich setze ich mich auch für Menschenrechte ein und für Nachhaltigkeit und so weiter und so weiter. Aber eine Strategie, die im Wesentlichen darauf basiert, dass solche Ziele aufgeführt werden, wird Ihnen in einer Welt, in einer Arena, die von harten Interessensvertretern, mit harten Bandagen dort gekämpft wird, wird Ihnen nicht weiterhelfen. Und ich zitiere mal nur sozusagen daraus, was so zentrale Aussagen sind. Zum Beispiel, ich mache auch Verteidigung, wir verfolgen eine Politik der Abrüstung im digitalen Raum. Ja, aber das wird die Hacker... Ja gut, dann lese ich weiter und geben Überwachungstechnologien nicht an repressive Regime weiter. Digitale Technologien können gleichzeitig eine Schlüsselrolle dabei spielen, bla 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 bla. Ja, ja, ja. Aber meine Damen und Herren, das wird doch die Hacker aus Russland, aus China, aus Nordkorea, die uns täglich angreifen, das wird doch die nicht davon abhalten. Sondern was wir brauchen, ist doch auch eine Frage, wie wir sie abschrecken können. Und das ist natürlich ein viel komplizierteres, das ist natürlich eine viel kompliziertere Frage, als einfach nur zu schreiben, wir sind auf digitale, wir stimmen für digitale Abrüstung. Aber dieser Frage müssen Sie sich stellen, und davon lese ich hier in Ihrer Strategie kein Wort. Nächstes Beispiel. Eine Minute habe ich noch. Der Zugang zum Internet und zum Weltraum. Wir erleben im Moment, dass eine Person wie Elon Musk mit SpaceX, mit seinem Starlink zum Beispiel darüber entscheidet, wie in der Ukraine das Militär dort Zugang zu Internet, zu Konnektivität hat. Das ist doch kein Zustand, mit dem wir leben können. Wir müssen auch in diesem Bereich im Zugang zum Weltraum, im Zugang zum Internet über Satellitenverbindungen Souveränität gewinnen. Und jetzt hat die Europäische Union IRIS², ein neues Programm, mit auf den Weg gebracht. Was macht die Ampel? Kritisiert es zuerst, bringt sich dann nicht ein, kürzt die Mittel dafür. Frankreich macht uns vor, wie es geht. Die setzen ihre nationalen Interessen dort knallhart durch. Deutschland schaut in die Röhre. Das Wort Weltall, das Wort Satellitenkonstellation kommt in dieser Strategie kein einziges Mal vor. Dabei wäre das jetzt eine ganz zentrale tagesaktuelle Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen. Deswegen, ja, wir brauchen eine internationale Digitalstrategie, aber ja, wir brauchen eine andere Digitalstrategie als das, was uns die Ampel hier vorlegt. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Brandl. Nächste Rednerin ist die Kollegin Anna Kasowski, SPD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen der demokratischen Fraktionen, sehr geehrte Damen und Herren. Wir sprechen heute auf Antrag der Unionsfraktion über internationale Digitalpolitik und damit über nichts anderes, als in welcher vernetzten, digitalisierten Welt wollen wir künftig leben? Wie können wir uns dort schützen und Abhängigkeiten reduzieren? Denn die digitale Welt ist nicht abgekoppelt von der analogen Welt. Wir haben es auch hier mit Playern wie China, Russland oder dem Iran zu tun. Aber lassen Sie mich mit einer kleinen Geschichte beginnen, die ein echter Krimi ist. 29. März 2024. Ein Entwickler arbeitet an einer Open-Source-Datenbank, deren Quellcode für alle einsehbar und umsonst weiterverwendbar ist. Nun, diesem Entwickler fiel Ende März auf, dass ein Login länger dauert als üblich. Es handelt sich übrigens um Bruchteile einer Sekunde. Die meisten Menschen, mich eingenommen, wäre das wahrscheinlich nicht mal aufgefallen. Bei genauerem Hinsehen bemerkte er, dass im Hintergrund Schadsoftware nachgeladen wurde. Dieser unterwandert einen Dienst, der sicheren Fernzugang zu Servern ermöglicht. Die Schadsoftware ist quasi eine Hintertür, die Angreifern Zugriff auf das gesamte System gibt. Unerwünschter Fernzugriff, das ist ein IT-Albtraum. Und als ob das alleine nicht erschreckend genug ist. Die Einschleusung der Schadsoftware wurde anscheinend von langer Hand geplant und die Angreifer sind dabei richtig geschickt vorgegangen. Über 2 Jahre hat ein User namens Jiatan für die betroffenen Softwarekomponente zugearbeitet. Gleichzeitig übten andere Accounts Druck auf den Hauptentwickler aus, endlich mehr Verantwortung und Schreibrechte anzugeben, natürlich an Jiatan, und dessen neue Version mit der Schadsoftware endlich in die Updates einzubauen. Über 2 Jahre Arbeit, um Schadsoftware in eine Basiskomponente einzubauen, macht niemand zum Spaß. So ein strukturelles und langes Vorgehen spricht für einen staatlichen Akteur. Wir können nicht sicher sein, woher Jiatan kommt. Der Name klingt eher chinesisch, aber die Änderungsvorschläge und Bearbeitungen kamen in klassischen Bürozeiten in der Moskauer Zeitzone. Und an russischen Feiertagen wurde nicht gearbeitet, an chinesischen schon. Sowohl der Name Jiatan als auch die Arbeitszeiten könnten aber auch falsche Fährten sein. Wir wissen es schlicht und ergreifend nicht. Und wäre nicht einem einzelnen Entwickler aufgefallen, dass ein Login Sekundenbruchteile langsamer ist als üblich, wäre wahrscheinlich die infizierte Version in den Umlauf gekommen. Auf Computern, Servern oder Routern, und zwar von Privatleuten, Regierungen, Organisationen, Unternehmen, Krankenhäusern, Stromversorgern, Schulen oder Kommunalverwaltungen. Wir sind hier an einem gigantischen internationalen IT-Sicherheitsfiasko haarscharf vorbeigeschraubt. Ich habe eingangs gefragt, in welcher digitalen Welt wir leben wollen. Also aktuell leben wir in einer Welt, in der weit verbreitete Komponenten, und wir reden hier über Millionen bis Milliarden von Geräten, immer noch von Entwicklern nach Feierabend in ihrer Freizeit ohne Bezahlung gewartet werden. Darauf basiert unser digitales Zusammenleben. Und liebe Unionsfraktion, hier sind wir als Ampel längst dran. Denn die Unterstützung von Open Source ist überragendes öffentliches Interesse. Mit dem Sovereign Tech Fund haben wir deswegen 2022 eine projektbezogene Förderung an den Start gebracht. Hier wird gezielt in Open Source Komponenten an kritischen Stellen investiert. Denn häufig sind diese Komponenten als Freizeitprojekt gestartet, aber je mehr sich darauf verlassen, desto mehr wird es zur Stütze für andere digitale Produkte und der Druck auf die EntwicklerInnen steigt. Der Sovereign Tech Fund verteilt deswegen Aufträge, um die Betreuung genau dieser digitalen Stützbalken sicherzustellen. Diese stützen nicht national, sondern überall auf der Welt. Und mit dem CENDIS, dem Zentrum für digitale Souveränität, bringen wir die strukturelle Förderung durch Open-Source-Entwicklung für die öffentliche Verwaltung auf den Weg. Und damit machen wir uns weniger abhängig von amerikanischen oder chinesischen Großkonzernen und schaffen die Lösungen, die unsere Verwaltung braucht, ohne dass jede Kommune selbst entwickeln muss. Die Autokratien dieser Welt haben entdeckt, dass es einfacher ist, die Stützbalken anzugreifen, als auf das ganze Haus zu schießen. Das gilt für Angriffe auf Software genauso wie auch für Desinformationskampagnen als Angriffe auf unser demokratisches Zusammenleben. Mit DSA und Digitale Dienstegesetz gehen wir damit einen ersten Schritt. Aufhören darf es da nicht. Und an alle Menschen da draußen, die an Open-Source-Komponenten arbeiten,
Kollegin, auch Sie müssen zum Schluss
insbesondere die, die das in ihrer Freizeit machen, danke. Danke, dass ihr uns die digitalen Räume ermöglicht, in denen wir unterwegs sind. Wir stehen an eurer Seite. Gemeinsam können wir die Welt gerechter und damit sicherer machen. Herzlichen Dank.
Nächster Redner ist der Kollege Mike Außendorf, Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, hybride Angriffe, Cyberattacken, Sabotage und Spionage im digitalen Raum sind längst Alltag. Und daher ist es gut, dass wir heute über die Digitalstrategie, die Außenstrategie reden. Und es ist auch gut, dass Sie als ersten Schwerpunkt in dieser Debatte das Thema Cybersecurity setzen. Wörtlich schreiben Sie ja, die Cybersicherheit sei in allen strategischen Überlegungen mit einzubeziehen. Herr Brandl, aber wenn Sie sagen, dass wir in der Digitalstrategie, in der Außendigitalstrategie Satellitenkommunikation nicht erwähnen würden, das stimmt nicht. Seite 12 lesen Sie nach, da findet ebenso die Satellitenkonstellation als auch Unterseekabel den gebührenden Platz, den es braucht. Ich muss aber auch sagen, wir haben vor 2 Jahren hier über das Sondervermögen Verteidigung gesprochen und uns Grünen war das ein großes Anliegen, Cyber Security dort mit zu verankern, um auch Mittel in großem Maßstab freizusetzen. Sie von der Union, Sie haben das verhindert und das haben Sie zu verantworten. Auch an anderer Stelle arbeitet die Bundesregierung intensiv an dem Thema Cybersicherheit. Ich weiß, im Bundesinnenministerium, im BMI, wird an einem neuen Dachgesetz für die kritischen Infrastrukturen, kritisches Dachgesetz, intensiv gearbeitet. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse, denn wir müssen da natürlich noch schneller und besser werden. Wir als Grüne haben die Notwendigkeit, unabhängig von chinesischen Technologien zu sehen, schon immer gesehen und stark gemacht, wenn ich sehe, dass Ihre Bundesregierung von der Union geführt uns eine starke Abhängigkeit von russischem Gas hinterlassen hat, genauso aber auch wie von chinesischer Technologie. Huawei-Technologie findet sich heute in großen Komponenten bei der Deutschen Bahn, wie auch bei der Deutschen Telekom. Dann war das Ihr schweres Vermächtnis, das wir jetzt aufräumen müssen. Gut ist, dass Sie als zweiten Schwerpunkt das Thema Souveränität ansprechen. Auch da arbeiten wir speziell an Themen wie Standardisierung und Normung. Das haben Sie erwähnt. Wir haben das Programm Vipano beispielsweise, mit dem wir es ermöglichen, im BMWK Mittel freizustellen, damit auch Kleinunternehmen sich beteiligen können an internationalen Standardisierungen und Gremien. Daran arbeiten wir. Wir haben einen Sovereign Tech Fund, wir haben einen Sovereign Cloud Stack. Wir arbeiten an der Resilienz im digitalen und im Hardware-Raum, Halbleiteransiedlung in Magdeburg und Dresden. Kurzum, Ihr Antrag greift viele Punkte auf, die in der digitalen Außenstrategie schon längst enthalten sind. Deswegen brauchen wir ihn nicht. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Außendorf. Als nächstes spricht zu uns die Kollegin Anke Domscheit-Berg aus der Gruppe Die Linke.
Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen! In Afrika türmt sich der Elektroschrott unserer digitalen Gesellschaft und vergiftet Luft und Boden. Ausgebeutete Content-ModeratorInnen werden in Kenia traumatisiert, weil sie verstörende Sachen ansehen und rausfiltern müssen, damit wir Facebook nutzbar haben. Für unsere E-Autos und Smartphones schuften im Kongo über 40.000 Kinder in Kobaltminen, während im kolumbianischen Amazonas Quecksilberflüsse verseucht, weil dort Gold für auch unsere elektronischen Geräte ausgewaschen wird. Das alles zeigt, die Folgen internationaler Digitalpolitik sind unfassbar ungerecht. Den Nutzen hat vor allem der globale Norden, den Löwenanteil der Last trägt der globale Süden. Wertebasierte Digitalpolitik muss daran etwas ändern, meine Damen und Herren. Die Linke fordert deshalb, statt Ausbeutung und Umweltzerstörung braucht es eine gemeinwohlorientierte Digitalpolitik mit einer globalen Perspektive, die Nutzen und Kosten der Digitalisierung gerechter in der ganzen Welt verteilt. Das EU-Lieferkettengesetz sollte genau dazu beitragen, aber scheiterte an der skandalösen Blockade aus Deutschland. Beinahe. Zum Glück nicht. Schon das zeigt den mangelnden Praxisbezug der Strategie zur internationalen Digitalpolitik der Ampel. Aber außerdem fehlt ihr, wie allen anderen Strategien der Ampel, konkrete Ziele, Zuständigkeiten und verfügbare Ressourcen. Aber ohne konkrete Ziele, ohne Meilensteine kann man Fortschritte ja nicht einmal messen. Und wo es an Zuständigkeiten fehlt, da fehlt es auch an Verantwortung. Und wo es an Ressourcen fehlt, da kann man eben auch nichts umsetzen. Diese formalen Mängel, die kritisiert auch der vorliegende Antrag der Union. Aber inhaltlich ist dort wertebasierte Digitalpolitik eben auch nur ein Synonym für nationale Interessen. Den globalen Süden erwähnt der Antrag der Union nur als Absatzmarkt für digitale Infrastruktur aus Deutschland. Die Linke wird den Antrag der Union daher ablehnen, denn Defizite der Strategie zur internationalen Digitalpolitik der Ampel beseitigt er nicht. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächster Redner ist der Kollege Maximilian Morthaus, FDP-Fraktion.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, was braucht man für eine digitale, internationale Digitalpolitik? Ich glaube, zwei wichtige Dinge. Das erste ist eine digitale Souveränität. Das beginnt bei der Bildung vor Ort. Wir alle sind darauf angewiesen, dass wir als Bürgerinnen und Bürger, als aufmerksame Staatsbürger darauf achten, dass wir souverän mit digitalen Mitteln umgehen, dass wir uns nichts draufladen, dass wir wissen, was wir an digitalen Endgeräten tun. Und zur digitalen Souveränität gehört natürlich auch, dass wir selbst in der obersten parlamentarischen Ebene nicht das Who is Who der autokratischen Regime und Führer auf dieser Welt, dass wir denen nicht nach dem Mund reden und solche Dinge verbreiten. Also digitale Souveränität, ein Grundpfeiler internationaler Digitalpolitik, sonst kommen wir da nicht voran. Ein zweiter wichtiger Punkt, ein letzter wichtiger Punkt von meiner Seite ist das Thema Regulierung. Denn wir reden ganz viel über Werte, wir reden ganz viel darüber, was man alles regulieren könnte. Wir brauchen aber erst einmal die Unternehmen, die internationalen Digitalkonzerne, die wettbewerbsfähig sind mit Silicon Valley oder China, damit wir überhaupt irgendetwas regulieren können. Ich erinnere mal an das digitale Dienstegesetz. Da haben wir gesprochen über gutefrage.net oder chefkoch.de. Ich habe gar nichts gegen die. Ich freue mich, dass wir die haben. Aber das hat nichts mit Wettbewerbsfähigkeit auf dem internationalen Parkett zu tun. Und liebe Union, dass Sie sich dann hinstellen und hier etwas von internationaler Digitalpolitik erzählen, während Ursula von der Leyen den Regulierungsmotor nur so angeworfen hat auf europäischer Ebene und es in 5 Jahren nicht geschafft hat, Bedingungen zu schaffen, zu denen hier solche Konzerne entstehen könnten, die man dann überhaupt regulieren kann. Das ist Doppelmoral und das bringt uns nicht voran. Internetsteuer, Digitalsteuer, KI-Steuer, Plattformrichtlinie, Lieferkettengesetz, all der Unsinn, den wir von Ihnen abwehren, abmildern oder teilweise sogar durchlaufen lassen müssen, wenn wir gemeinsam die Zeit investieren würden, um dafür zu sorgen, dass wir überhaupt hier eine wirtschaftliche Perspektive für starke Digitalkonzerne aus der EU haben, dann können wir auch über Werte und andere Dinge sprechen. Denn nur etwas zu regulieren im irrealen Raum bringt uns auch nichts weiter. Das wäre eine gute internationale Digitalpolitik.
Vielen Dank, Herr Kollege Morthaus. Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Kevin Leiser, SPD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor wenigen Wochen durfte ich als Mitglied des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in die Mongolei reisen. Die Mongolei, das ist das am dünnsten besiedelte Land dieser Welt. Und das heißt, man merkt relativ schnell, wann kein Festnetzinternet mehr da ist und wann kein Mobilfunk mehr da ist, sondern wann die einzig verbliebene Technologie für Kommunikation das Satelliteninternet ist, das per Satellit Internet zur Verfügung gestellt wird. Und da sind wir leider auch schnell an einen Punkt gekommen, wo es nur Starlink, den US-Anbieter, gab. Und deswegen ist es wichtig, dass die Europäische Union sich gemeinsam eine eigene Megakonstellation mit IRIS² baut, damit wir selber im internationalen Wettbewerb auch eine Möglichkeit haben, Satellitenkommunikation für Partner bereitzustellen. Und es ist auch wichtig, dass wir eine Strategie für die internationale Digitalpolitik haben. Und da wird vieles geleistet. Und da möchte ich auf einige Punkte eingehen. Und danke schon mal an das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Denn wir haben unter anderem 22 Digitalzentren in der Welt. Mit diesen Digitalzentren schaffen wir Vernetzung vor Ort, Vernetzung untereinander, dass wir lernen können, dass sie untereinander lernen können und dass wir so Wissen weitergeben können. Danken möchte ich auch der Deutschen Welle Akademie, denn diese schafft es, dass wir Medienkompetenz weitergeben können. Sehr gerne. Im Antrag der CDU/CSU heißt es unter 2. C, dass Kooperationen zur Bekämpfung von Desinformation angestrebt werden sollen. Jetzt ist aber schon der Fall, dass das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung entsprechende Projekte zur gemeinsamen Identifikation und Bekämpfung von Desinformation tut. Das heißt, Ihr Antrag ist an der Stelle schon durch Regierungshandeln erledigt. Ein weiterer Punkt, den Sie kritisieren, sind aus Ihrer Sicht die vielen Strategien bzw. dass internationale Digitalpolitik ein Schnittstellenthema ist. Jetzt ist die Welt mittlerweile allerdings hochgradig komplex, verwoben ineinander. Es gibt wechselseitige Abhängigkeiten und deswegen haben wir eine komplexe Welt. Schauen wir doch mal zurück, als die Welt noch relativ einfach war in den 80er und 90er Jahren, da wo Sie leider hängen geblieben sind. Da haben Sie leider schon versagt, denn die sozialliberale Koalition unter Helmut Schmidt als Kanzler wollte ein westdeutschlandweites Glasfasernetz aufbauen. Dann gab es den Regierungswechsel hin zu Helmut Kohl. Der hat dieses Glasfaserprojekt eingestampft und uns dafür Kabelfernsehen beschert. Dieses Zitat, ich habe ein Zitat aus der Wirtschaftswoche dabei. Zitat: Wäre der Plan umgesetzt worden, hätte Deutschland heute das beste Glasfasernetz der Welt. Zitat Ende. Das zeigt, wer nicht mal Digitalpolitik im eigenen Land schaffen kann, der schafft es auch nicht im internationalen Bereich. Wir haben eine gute internationale Digitalpolitik. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Kollege Leiser. Mit diesen Worten schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 10.979. an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Vorschläge? Das höre und sehe ich nicht. Dann verfahren wir so. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 15, Beratung der Beschlussempfehlung des Auswärtigen